Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 9. Februar, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus einem Kleindorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Nachmittag, Frau Kneißl.
Den wünsche ich Ihnen auch, lieber Flavio von Witzleben, von Dorf zu Dorf.
Ja, zunächst, Frau Kneißl, muss ich mich bei all unseren Zuhörern entschuldigen. Mich hat es erwischt, trockener Husten, leichtes Fieber und Erschöpfungszustände, weshalb ich immer mal wieder ganz uncharmant in das Mikrofon husten könnte. Und daher wird mein Redeanteil heute auch etwas geringer ausfallen als sonst. Frau Kneißl, wir haben heute für unsere Podcast-Folge wieder viele spannende Themen dabei. Es wird vor allen Dingen um den wiedergewählten US-Präsidenten Donald Trump gehen, der mit seinen Ankündigungen, dass er aus dem Gazastreifen eine Riviera des Nahen Ostens machen möchte und der Zerschlagung der US-Behörde USAID für Schlagzeilen gesorgt hat. Aber zunächst, Frau Kneißl, unser Podcast feiert mit der heutigen Ausgabe sein zweijähriges Jubiläum. Vor genau 2 Jahren waren Sie mir damals noch aus dem Libanon zugeschaltet. Sehr viel ist geschehen in diesen 2 Jahren, sowohl bei Ihnen persönlich wie natürlich auch, was die geopolitischen Entwicklungen angeht. Frau Kneißl, 2 Jahre Unipolar, Multipolar, was nehmen Sie mit?
Ah, vielen Dank, dass Sie damit anfangen. Das kommt jetzt als kleine Überraschung. Erstens freue ich mich und bin in gewisser Weise auch dankbar, dass es uns beiden gelungen ist, inklusive auch der Dame, die den Schnitt macht, dass wir wirklich seit nun 2 Jahren ohne Weihnachts-, Sommer-, Krankheitspause. Wirklich jedes Mal, es gelingt uns, dass wir uns zuschalten, manchmal auch mit schwachem Internet, aber es gelingt uns. Das ist schon mal, würde ich sagen, ein wirkliches Achievement, dass wir drei in gewisser Weise sozusagen feiern können. Was nehme ich mit von diesen 2 Jahren? Dass ein sympathisches und wirklich wachsendes Publikum uns folgt. Ich freue mich immer wieder über die netten Zuschriften. Auf YouTube sehe ich dann auch die zahlreichen Kommentare. Kann darauf nicht stets eingehen, aber ich versuche, auf die eine oder andere Zuschrift im Telegram-Kanal einzugehen. Man erhält Anregungen, manchmal auch eine wertvolle Korrektur. Und das zeigt eigentlich, dass ein doch recht komplexes und nicht unbedingt erbauliches Thema. Es wäre ja netter, wenn wir über Entenzucht oder Kräutergärten sprechen würden. Das hat etwas Erbauliches an sich, aber das an sich ein so trockenes und teilweise auch oftmals sehr bedrückendes Thema, wie die geopolitischen Turbulenzen auf unserem Planeten doch so viele Zuhörer Sonntag für Sonntag anlockt und dass wir hier ein Stammpublikum haben. Also das würde ich mal sagen, ist das wirklich Wesentliche, was ich davon mitnehme. Was die politischen Entwicklungen anbelangt, das muss ich sagen, wirklich bedauerlicherweise haben wir genug Stoff zum Arbeiten, bedauerlicherweise. Ich glaube, die Menschheit und vor allem die Menschheit in Westasien, Nahost, Gaza, Libanon, genauso aber auch in all den anderen Kriegs- und Krisengebieten, diese Menschheit hat sich schon längst Anspruch auf eine langweiligere und damit ruhigere Weltlage.
Ja, und da sprechen Sie was an, Stichwort Westasien, besser bekannt als Nah- und Mittlerer Osten. US-Präsident Donald Trump will jetzt nämlich, dass die Vereinigten Staaten die Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen und das vom Krieg mehr als nur zerstörte palästinensische Küstengebiet wirtschaftlich entwickeln. Er sagte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem israelischen israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu im Weißen Haus in Washington zu Beginn der Woche. Die USA werden den Gazastreifen übernehmen. Wir werden ihn besitzen. Und weiter sagte er, dass man sich darum kümmern werde, alle gefährlichen, nicht explodierten Bomben und andere Waffen auf dem Gelände zu beseitigen und es einebnen möchte, um es dann wieder aufzubauen. Auf diese Weise sollten eine unbegrenzte Anzahl von Arbeitsplätzen und Wohnraum für die Menschen in diesem Gebiet geschaffen werden. Den Gazastreifen bezeichnete Donald Trump nach jetzt gut 15 Monaten Krieg zwischen Israel und der Hamas als elendes Loch. Er will außerdem, dass die Vereinigten Staaten die Kontrolle komplett übernehmen und das Küstengebiet wirtschaftlich entwickeln. Frau Kneißl, was sagen Sie denn zu diesen schon fast zynischen Aussagen des US-Präsidenten? Was ist da das Kalkül dahinter?
Die Nachrichtenagenturen haben in der Nacht von, ich glaube, es war Mittwoch auf Donnerstag, alle sehr, erstaunt, überrascht, das als Spitzenmeldung gemacht. Und ich habe dazu dann auch auf meinem Telegram-Kanal etwas geschrieben, hatte auch ein Gespräch mit der deutschen Ausgabe von RT. Weil für mich kam das nicht ganz so überraschend und ich würde sagen, vielleicht auch für einige unserer Zuhörer nicht, weil wir hatten an sich das Thema schon zweimal aufgegriffen. Jared Kushner, der Schwiegersohn von Donald Trump, hat im Februar des Jahres 2024 einen Vortrag in Harvard gehalten und just dort vor dem Publikum seine Immobilienprojektentwicklung kurz dargelegt, nämlich aus dem zerschossenen Gaza eine wunderbare Beachwaterfront zu machen. Und ich erinnere mich, als ich das erste Mal zitierte, haben Sie sehr, überrascht ist das falsche Wort. Sie waren, glaube ich,
ein wenig ungläubig zunächst.
Ja, Sie waren baff, sie waren sprachlos, als das erste Mal in unserem Gespräch einbrachte. Und ich habe es dann noch ein zweites Mal gesagt, weil wir haben es mit einem Präsidenten zu tun, der aus dem Immobilienmaklerbereich kommt. Und das würde man im Französischen eine Deformation professionelle nennen. Also jemand, der sozusagen von seinem Beruf, von seiner beruflichen Prägung her alles immer und in einer bestimmten Optik sieht. Und jemand, der im Immobilienbereich durch und durch groß geworden ist und dort sein Vermögen gemacht hat, der sieht natürlich einfach alles als Immobilie. Und da gibt es nicht das Territorium, sondern da gibt es immer nur das Grundstück, die Terra. Und in gewisser Weise macht Donald Trump auch nichts historisch gesprochen Neues. Also ich will jetzt hier in keiner Weise sarkastisch klingen, sondern das sind wirklich historische Fakten. Im späten 18. Jahrhundert, frühen 19. Jahrhundert entstanden in den Kolonialmächten Großbritannien und den Niederlanden die sogenannten East India Trading Companies, die auch nichts anderes machten als Jared Kushner und sein Schwiegervater Donald Trump jetzt bei Rückkehr ins Weiße Haus vorschlägt, nämlich Grund zu kaufen und daraus dann ein Territorium zu machen. Das vielleicht bekannteste Beispiel der Geschichte des 19. Jahrhunderts ist Hongkong. Also Hongkong wurde von den Briten sozusagen als Grundstück privatrechtlich per Kaufvertrag erworben, aber mit dem öffentlich-rechtlichen Hintergrund daraus ein Territorium zu machen. Und diese Form eines Transaktionszuganges zu Politik ist in der Weltgeschichte in gewisser Weise immer schon da gewesen. Also es gibt jetzt laufend Aufsätze in verschiedenen Magazinen der internationalen Beziehungen, wo diese Transactional Foreign Policy von Trump wieder neu aufgegriffen wird. Aber es ist nichts ganz Neues. Also die Briten, die Holländer haben das in ihrem Kolonialismus gemacht. Die haben also nicht unbedingt jetzt mit Feuer und Schwert Kolonien erobert, sondern sie haben das per Kaufvertrag gemacht. Und so entstanden eben, die Kolonialisierung einiger südasiatischer Gebiete erfolgt auf diese Weise. und zurück nach Israel, Gaza, palästinensische Staatlichkeit. Die zionistische Bewegung hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch nichts anderes gemacht, als von arabischen Großgrundbesitzern Land gekauft und auf diesem Land dann landwirtschaftliche Entwicklung, diese Gebiete teilweise vielleicht auch besser entwickelt, valorisiert, als das die eigentlichen Grundeigentümer gemacht hätten, die weit weg saßen. Und so wurde aus Terra Territorium. Also es ist, wie man es ideenpolitisch, ideengeschichtlich sehen, dann ist das eine Unterform des Kolonialismus. Und es macht natürlich heute ein wenig sprachlos, aber es ist eine alte Idee. Und Trump ist mit dieser Idee ja nicht das erste Mal hochgekommen. Also wir haben vor einigen Wochen Grönland besprochen, das er zuerst kaufen wollte, jetzt mit Italien erobern. Wir sprechen vom Panama-Kanal. Da geht es eigentlich auch nur um ein Zurückholen, gar nicht mal kaufen. Ich glaube, er würde niemandem wirklich ein Geld dafür zahlen. Und wir haben es jetzt mit einer wirklich alten Idee, die einem Netanyahu sehr gelegen kommt, zu tun. Diese Ankündigung von Trump aus einem ruinierten Gazastreifen, der die nächsten 10, 15 Jahre überhaupt erst mal entmint werden müsste, jetzt eine Riviera zu machen, die möglicherweise dann noch nach ihm benannt wird in Trumpland oder ja, ein anderes Wonderland, dass diese diese Idee ist wie gesagt nichts Neues und es ist gefallen, dieses Statement bei der Pressekonferenz mit Premier Netanyahu, der erste ausländische Gast jetzt im Weißen Haus war. Netanyahu wurde als großer alter Freund empfangen und die Idee der radikalen nationalreligiösen, teilweise auch in den Likud, aber der Likud war nie so radikal, wie das jetzt die aktuelle Regierung unter Netanyahu ist. Da war das Thema Deportation von Palästinensern immer auf der Tagesordnung. Und Palästinenser, die beispielsweise Ramallah, Ost-Jerusalem verlassen zum Studium in Europa oder wo auch immer, hatten in den letzten Jahrzehnten auch immer riesige Probleme, ihre Wohnungen, ihre Häuser dort zu behalten, wieder zurückzukehren. Also es war eine gewisse Aussiedlungspolitik ja ohnehin schon im Gange. Aber jetzt sprechen wir von einer neuen Qualität, nämlich von den Überlebenden dieses Genozids, und das sind immer noch 1,9 Millionen Menschen, diese umzusiedeln in Richtung Ägypten und Jordanien. Die über dem, also ich glaube, es sind 55-60% der jordanischen Bevölkerung sind palästinensischen Ursprungs. Es sind die Flüchtlinge von 1948, 1967. Und es gab immer eine angespannte Situation zwischen dieser palästinensischen Bevölkerungsmehrheit und dem jordanischen Königshaus. 1970, Schwarzer September, ein Aufstand der palästinensischen Militanten damals, endete wahrscheinlich in einem Massaker von einigen 10.000 Toten. Ich war als Kind damals dort und erinnere mich jetzt wirklich nur an gewisse Erinnerungen, habe gewisse Bilder doch im Kopf von wirklich den täglich vielen Toten, die auf der Straße lagen. Und auch, das war der Schwarze September 1970. Aber darüber hinaus hat dann eigentlich nachfolgend jenseits von israelischen Radikalen niemals ein US-Präsident eine derartige Forderung erhoben. Und ich habe das vor einigen Wochen schon in der Sendung gesagt, es ist sozusagen neu, dass das wirklich jetzt aus dem Weißen Haus kommt. Es kann einem Benjamin Netanyahu nur zurechtkommen, weil für die Israelis stellt sich natürlich die demografische Frage. Und es war genau diese demografische Frage, die Sharon, einer der Vorgänger von Netanyahu, selbst ein alter militärischer Haudegen, Likud-Urgestein, der sagte im August 2005, wir müssen raus aus dem Gazastreifen. Es bringt überhaupt nichts, wenn 7000 jüdische Siedler, beschützt von tausenden israelischen Soldaten, umgeben von Millionen Arabern sind, die uns hassen. Und ich würde jetzt mal hinzufügen, die auch Grund haben, diese zu hassen. Das bringt nichts, ja. Und Sharon hat im August 2005 diesen einseitigen Abzug aus dem Gazastreifen bewerkstelligt, was ihm viel, viel Feindschaft einbrachte. Er verstarb dann, fiel zuerst in einen Koma und verstarb dann eigentlich erst viele Jahre später. Aber ab 2006 gab es keinen Sharon mehr. Und der Gazastreifen war regelmäßig Operationsgebiet der israelischen Armee, wurde regelmäßig beschossen. Also souverän wurde dieses Gebiet nie, um Teil einer palästinensischen Staatlichkeit auch zu sein. Jetzt haben wir diese Situation, dass eben die Welt zusieht. Es haben sich zwar einige arabische Staaten sofort zu Wort gemeldet und gesagt, kommt gar nicht in Frage. Mhm. Nur ich bin mir nicht so sicher, was sie wirklich dagegen tun wollen und wie das Ganze abläuft. Also wir sind in einer neuen Phase. Und wie man jetzt diese nächsten Schritte von israelischer Seite her setzen wird, wird sich weisen. Aber auszuschließen ist überhaupt nichts in der gegebenen Situation. Es wurde ja bei dieser Pressekonferenz auch von Donald Trump angekündigt, dass die US-Armee dort einziehen würde und sozusagen diese Dinge vorbereiten. Das wurde dann kurzfristig sofort wieder dementiert von allen anderen Regierungsmitgliedern. Und Netanyahu hat gesagt, das machen wir schon selbst. Also Fazit dieser jüngsten Aussagen einer Pressekonferenz ist, der Krieg geht weiter. Also das, was sozusagen als Feuerpause hier dankbar bejubelt wurde von einigen, ist wirklich nur ein Zwischenschritt. Der Konflikt ist nur ganz kurz auf Sparflamme jetzt. Und wie Israel da gedenkt, weiter vorzugehen mit Rückendeckung der US-Regierung, ist mir nicht klar. Aber klar ist, dass die Gefechte schweres menschliches Leid noch bevorstehen.
Ja, und Sie hatten es jetzt schon angesprochen, Frau Kneißl. Es gab natürlich auch heftige internationale Kritik an den, man kann schon fast sagen, an den imperialen Plänen von Donald Trump. Außenminister Marco Rubio, der nationale Sicherheitsberater Mike Waltz und die Sprecherin des Weißen Hauses, Caroline Leavitt, haben sich jetzt scheinbar bemüht, Trumps Aussagen zu dieser Zwangsumsiedlung von 2 Millionen Palästinensern zu entschärfen und auch die Möglichkeit eines US-Militäreinsatzes zu relativieren. Marco Rubio sagte beispielsweise bei einem Besuch in Guatemala, dass das Ganze nicht als feindseliger Schritt gedacht sei. Er sprach im Gegenteil von einem sehr großzügigen Angebot des Präsidenten. Er erklärte, es gehe den USA lediglich darum, das Küstengebiet wieder bewohnbar zu machen. Und in dieser Zeit, da könnten die Palästinenser dort allerdings nicht leben. Und ja, es hat sich jetzt auch weiterhin noch geäußert, und zwar der amtierende Verteidigungsminister Israel Katz hat ganz offen kundgegeben, dass er dafür ist, dass die israelische Armee einen Plan vorbereiten solle, der die Palästinenser zur Auswanderung aus dem Gazastreifen ermutigen solle. Israel Katz schlug außerdem vor, die Flüchtlinge sollten von jenen europäischen Ländern aufgenommen werden, die sich gegen die militärischen Handlungen Jerusalems in der Enklave stellten. Er sagte, es würde ihre Heuchelei enthüllen, wenn sich diese Länder weigerten, die Menschen aus Gaza aufzunehmen. Als mögliche Ziele nannte Katz dabei Spanien, Irland und Norwegen und erklärte, sie hätten Israel fälschlich beschuldigt wegen des Krieges im Gazastreifen und seien daher rechtlich verpflichtet, den Menschen aus Gaza zu erlauben, ihr Gebiet zu betreten. Frau Kneißl, zeigt die israelische Regierung unter Trump jetzt ihr wahres Gesicht?
Sie sind sich sicher der bedingungslosen Rückendeckung aus Washington und hatte die Regierung Biden noch dazwischen immer wieder Munitions- und Waffenlieferungen gestoppt, ist jetzt mit Trump, und wir haben das auch entsprechend ja in gewisser Weise vorhergesehen, also es sollte niemand überrascht sein, haben sie jetzt die absolute bedingungslose Rückendeckung. Und es ist ja auch so, dass wir innerhalb der Europäischen Union ja eine ziemlich starke Rückendeckung auch Israels haben. Also sie nannten Irland und Spanien, das waren wirklich die beiden einzigen EU-Staaten, die sich kritisch in UNO-Gremien zur israelischen Militäroperation im Gazastreifen äußerten. Das wurde aber nicht reflektiert in Sanktionen der EU. Es wurde nie seitens der EU Israel verurteilt. Also Israel hat freie Hand und weiß das, und weiß, dass auch der Rest der Welt mit seinen eigenen Problemen beschäftigt ist. Und wir haben es bedauerlicherweise gesehen, dass die palästinensische Bevölkerung sehr wohl von ihren arabischen Brüdern im Regen stehen gelassen wurde. Es hat der Iran zweimal Militäroperationen gegen Israel gestartet, aber der Iran ist mit dem Verlust der Hisbollah ziemlich geschwächt. Der Iran hat zweifellos jetzt, würde ich sagen, auch wieder mal andere Probleme. Es wird also seitens Teherans nicht zu Aktionen kommen, die das in irgendeiner Weise unterbinden würden. Und die Aussagen des israelischen Verteidigungsministers, der zuvor Außenminister war, sind harter Tobak, aber sie zeigen, sie haben den Begriff genommen, wahres Gesicht. Ich würde sagen, sie zeigen die Ideologie, die sich in gewisser Weise seit der israelischen Staatsgründung immer wieder in verschiedensten Stärken gezeigt hat. Es geht um Landnahme. Es geht um diesen Anspruch auf ein Stück Land, immer wieder mit dem Hinweis, man hätte aus der Wüste urbares Land gemacht, was nicht stimmt. Es war die zionistische Losung, ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land, was auch nicht stimmt. Es gibt die Palästinenser. Und was von allen immer wegthematisiert wurde, ist überhaupt die Existenz der Palästinenser, weil von israelischer Seite und gerade von Likud-Seite hieß es regelmäßig die Araber. Also die Palästinenser als solche existieren gar nicht. Es ist der israelisch-arabische Konflikt, was so nicht stimmt. Es ist die israelisch-palästinensische Tragödie um ein Stück Land. Und dass überhaupt so etwas wie ein palästinensischer Nationalismus entstand, das ging Hand in Hand natürlich mit Terroraktionen der 70er Jahre, um in Erinnerung zu rufen, es gibt uns, ja. Also man erinnere sich an die Flugzeugentführungen, an die Terrorakte von München bei den Olympischen Spielen Anfang der 70er Jahre, weil die Palästinenser waren ja damals bereits in Vergessenheit geraten. Andererseits hat dieser palästinensische Konflikt natürlich auch eine Mobilisierungswucht in der islamischen Welt, die auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Also wann immer eine größere Tragödie sich anbahnt, stattfindet, dann gehen viele in der islamischen Welt auf die Straße. Und wir haben ja auch gesehen, wie sehr dieses Drama letztendlich auch die Universitäten in den USA mobilisierte. Ja. Jetzt auch mit der Ankündigung Trumps, all jene, die bei diesen Demos teilnahmen, von den Unis zu verweisen. Also es hat eine größere gesellschaftspolitische Bewegung. Und ich würde sagen, von israelischer Seite ist eigentlich jetzt weiterhin in Gange, was von Anbeginn in gewisser Weise immer schon da war, nur vielleicht unter Labour-Regierungen ein bisschen milder gehandhabt wurde. Aber es geht an sich um Landnahme. Und wenn man jetzt sozusagen die Deportation aus dem Gazastreifen in Angriff nehmen sollte, auszuschließen ist gar nichts. Und wenn wir zeitgleich sehen, wie stark Israel sich jetzt in Südsyrien vorgearbeitet hat, also Golanhöhen besetzt, diese entmilitarisierte Zone übernommen, und im Südlibanon immer wieder vorstößt. Das, was an sich für die Siedler in Israel noch viel wichtiger als der Gazastreifen ist, ist die Landnahme der Westbank. Es geht um Hebron, es geht um verschiedenste Orte, die mit der Bibel als Grundbuch in der Hand, wie das Itzhak Rabin, der frühere Premierminister, einmal kritisch darstellte, diese Siedler sozusagen immer mehr Land in Anspruch nehmen. Und hier sehen wir aber auch, wie völlig gleichgültig vor allem die arabischen Golfstaaten dem gegenüberstehen. Also die sogenannten Abrahams-Abkommen, die groß bejubelt wurden als ein wesentlicher außenpolitischer Erfolg, Trumps kurz vor Schluss seiner ersten Amtszeit, die wurden ausgehandelt von seinem Schwiegersohn Jared Kushner. Und da geht es nicht mit einem Wort um palästinensische Staatlichkeit, es geht ausschließlich um Geschäfte. Und Staaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate, wie Katar, wie Bahrain, sehen das eigentlich sehr freundlich. Also die haben überhaupt keinen Gewissenskonflikt mit dem, was da gerade stattfindet. Und zur Erinnerung für uns alle und zum Abschluss gesagt, als am 7. Oktober 2023 dieses Massaker der Hamas an der israelischen Bevölkerung stattfand mit 1200 Toten, einige Tage vor dem 7. Oktober lief über die Nachrichtenagenturen die Meldung, Israel und Saudi-Arabien seien kurz davor, ihre Beziehungen zu normalisieren. Weil das große Ziel der Regierung Netanyahu war und ist, einen Ausgleich mit Saudi-Arabien zu finden. Und da geht es auch um Geschäft. Da geht es nicht um irgendwelche anderen politischen Fragen. Es geht ausschließlich ums Geschäft. Ich konnte mir damals schon nicht vorstellen, wie es eine saudische Führung, egal jetzt unter wessen Kopf das geschieht, ob jetzt dem de facto Machthaber Mohammed bin Salman oder seinem Vater König Salman. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das jenes Land, das die Schutzherrschaft über die islamischen heiligen Städten Mekka und Medina innehat, wie dieses Land mit Israel in einen Ausgleich kommen kann und die Lage sozusagen normalisieren. Aber ich zumindest habe jetzt nicht wirklich großen Widerstand aus Saudi-Arabien gelesen oder vernommen.
Ja, und wir müssen noch ein wenig beim Wirbelwind aus Washington Donald Trump bleiben, Frau Kneißl, denn die US-Agentur für internationale Entwicklung, kurz USAID, hat ihre Zentrale in Washington DC geschlossen. Kurz zuvor hatte Trump die Führungsperson der Behörde als radikale Irre bezeichnet und grundlegende Veränderung der Organisation vorgeschlagen. Zum Kontext, die Behörde wurde bereits im Jahr 1961 gegründet und ist für die Auslandshilfen und die Entwicklungsprogramme im Ausland verantwortlich, die offiziell die amerikanischen Interessen fördern soll. Elon Musk übte ebenfalls sehr scharfe Kritik an der Behörde. Er nannte sie eine kriminelle Organisation, die seiner Auffassung nach Biowaffenforschung mitfinanzierte. Darunter sollen auch Projekte gewesen sein, die vermutlich zur Freisetzung von Covid-19 führten. Elon Musk schrieb, es wurde klar, dass das kein Apfel mit einem Wurm ist. Wir haben hier nur einen Ball von Würmern. Man muss im Grunde das ganze Ding loswerden. Da ist nichts zu reparieren. So Elon Musk. Und ja, die Regierung von Donald Trump wird jetzt die Zahl der Bediensteten von mehr als 10.000 auf knapp 300 Stellen reduzieren. So hat es jetzt die New York Times berichtet. Im vergangenen Jahr wurden rund 50 Milliarden US-Dollar in Entwicklungshilfe Projekte gesteckt. Es gibt allerdings Untersuchungen, dass USAID jährlich rund 43 Milliarden US-Dollar aus amerikanischen Steuergeldern in Projekte investiert, die unter anderem die Vielfalt und die Gleichstellung fördern. Und es gibt eben zahlreiche Experten, die kritisieren, dass diese Gelder oft zweckentfremdet werden und werfen der Behörde wahrscheinlich zu Recht vor, sich in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einzumischen. Auch der Umgang mit den Hilfsgeldern für die Ukraine steht dabei in der Kritik. Das Weiße Haus hat jetzt eine Liste veröffentlicht mit den Ausgaben von USAID. Da werden aufgelistet, 1,5 Millionen US-Dollar wurden ausgegeben, um die Vielfalt und Gleichstellung in Serbien an Arbeitsstellen zu fördern. 2,5 Millionen US-Dollar für Elektroautos in Vietnam und 47.000 US-Dollar für eine Transgender-Oper in Kolumbien. Frau Kneißl, legt Donald Trump mit dieser Maßnahme jetzt den Sumpf trocken, wie er das bereits angekündigt hatte? Oder ist das doch eher kritisch zu sehen? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Ich beobachte das mit wirklich großer Aufmerksamkeit und Interesse, weil natürlich haben wir in den USA hier einen besonders großen Sumpf. Aber wir haben kleinere Sümpfe in den EU-Entwicklungsdiensten. Wir haben das zweifellos auch auf deutscher und österreichischer Ebene, wo nicht unbedingt unter dem Titel Entwicklungszusammenarbeit, was ja zum Kern haben sollte, Armutsbekämpfung. Also laut UNO-Beschlüssen ist Entwicklungszusammenarbeit wirklich in allererster Linie Armutsbekämpfung. Das heißt, es geht um Zugang zu den wesentlichen Einrichtungen, die Menschen brauchen. Das ist die Nahrungs- und Wasserversorgung, aber das ist auch Unterricht und frei von Angriffen auf ihre körperliche Integrität zu sein, sprich Kriege, sprich Folter etc. Und aus diesem ursprünglichen Kernkonzept haben sich ja alle fortbewegt. Ja? Also das gilt für die GTZ genauso wie für die Austria Development Agency. Ich habe dort in meiner Zeit als Ministerin auch versucht, manches sozusagen neu auf eine neue Ebene zu heben. Das war teilweise Mission Impossible, weil natürlich hier riesige Geschäfte bereits schon lange entstanden sind. Das sind Aktivisten aller Art, die meinen, mit reinen Flash, heißen die, diese Flash-Shots, wenn man sozusagen irgendwelche Aktionismus wirklich wo startet, der dann auch wiederum ein Vermögen kostet, dass man damit dann Frauenrechte fördert oder sonst etwas. Also, dass ganz andere Themen Vorrang haben sollten, ist bedauerlicherweise mittlerweile vielen, und ich sage jetzt bewusst noch einmal das Wort Aktivisten und Profis im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, ja bereits fester Bestandteil. Ja. Und die harten Worte von Elon Musk und die von Ihnen zitierten Beispiele, und die Liste ist noch viel, viel länger, die illustrieren ja einen Missstand. Ja. Und dieser Missstand ist besonders groß in Washington, aber er ist nicht sehr viel kleiner auf EU-Ebene und in den so vielen bilateralen Zusammenarbeitsprojekten, die es eben auch gibt, wie von sehr finanzkräftigen anderen Entwicklungsorganisationen. Also ich würde sagen, es ist kein Sonderfall Washington, aber natürlich haben wir dort mit ganz anderen finanziellen Möglichkeiten zu tun und auch mit ganz anderen außenpolitischen Zielen, die natürlich eine Weltmacht wie die USA über derartige Projekte verfolgen kann. Also ich habe das selbst in Zentralasien vor 20 Jahren gesehen, was die dortigen Houses of Democracy und America Houses und so weiter machen können, anrichten können. Ich habe das immer wieder in Staaten wie Libanon und eben auch Ägypten gesehen, mit welcher Konsequenz, Wucht und teilweise eben auch Erfolg sie dann ihre Agenda zur allgemeinen Agenda machen können. Vielleicht hier noch angemerkt, ist ja auch interessant, die lange Liste von Hollywood-Größen, die hier auch angeführt wurde, also von Angelina Jolie bis hin zu Brad Pitt und Sean Penn, die haben offenbar auch Geld bekommen von dieser Entwicklungsorganisation, wo sich dann schon immer wieder vermischen Entwicklungszusammenarbeit mit nachrichtendienstlicher Tätigkeit, mit Propaganda und bis hin zum Regime Change. Also das verbrämt sich dort. Und ich würde sagen, es kommen wahrscheinlich noch sehr viele andere Leute da noch rauf. Ich nehme an, die Clunys werden auf irgendeiner Liste sein. Da zeigt man eigentlich, was für ein Riesengeschäft diese sogenannte Entwicklungszusammenarbeit geworden ist.
Mhm. Darf ich, Frau Kneißl, noch zum Abschluss dieses Themas fragen? Sind Sie denn generell dafür, dass man diese Entwicklungszusammenarbeit reformieren würde und sie wieder so aufstellt, wie sie früher einst geschaffen worden ist, nämlich, wie Sie richtig gesagt haben, zur Armutsbekämpfung? Oder sind Sie generell der Meinung, dass jeder Staat in erster Linie für seine eigenen Entwicklungen Verantwortung tragen muss und daher Entwicklungshilfe generell abgeschafft werden müsse? Wie ist da Ihre Sicht der Dinge, Frau Kneißl?
Es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, ja. Und ich habe mich viele Jahre lang damit auseinandergesetzt, dass die Frage, die Sie stellen, ist eine komplizierte. Ich sage jetzt einmal als allererstes ad hoc, Staaten, die Möglichkeit haben, Budget zur Verfügung zu stellen, dass andere Staaten, Gesellschaften, die da und dort einen Nachholbedarf haben, diese Finanzierungen bekommen, ist zu begrüßen und wirklich in allererster Linie, wenn es um Armutsbekämpfung geht. Aber das wirklich große Aber, das ich immer wieder in dem Bereich Entwicklungszusammenarbeit feststellen musste, ist, es ist ein Geschäft. Das heißt, Entwicklungszusammenarbeit ist beispielsweise auch bei so kleinen Staaten wie Österreich, ja, die Mini-Budgets haben, eigentlich eine Art der verdeckten Exportförderung geworden. Das heißt, es werden Unternehmen, Stichwort erneuerbare Energien, mit Regierungsaufträgen versehen, die sonst vielleicht dieses Geschäft gar nicht bekämen, damit sie dann Photovoltaikanlagen oder was auch immer andernorts bauen. Und das ist für mich, ganz trocken gesagt, eine Form der verdeckten Exportförderung. Das heißt, es wäre eigentlich ehrlicher, es wäre transparenter, wenn so vielen Leuten schon an Transparenz gelegen ist, hier Außenhandel, Außenwirtschaftsförderung auch als solches klar zu benennen. Und dort, wo es aber dann wirklich um die Katastrophenhilfe geht, ja, Erdbeben, Erdrutsche, was auch immer, für diese Notfallssituationen, die ja jeden treffen können. Ja, das kann Spanien im Hochwasser genauso untergehen wie Pakistan. Ja, dass man aber dann hier entsprechende Katastrophenfonds, Wiederaufbauhilfen und so weiter, müssen eigentlich unpolitisch und rasch verfügbar sein. Ja, also zwischen Exportförderung, verdeckte Exportförderung, Entwicklungszusammenarbeit und Katastrophenhilfe müsste klarer, sauberer getrennt werden. Und Entwicklungszusammenarbeit sollte einfach nicht dieses Riesen-Business sein und vor allem nicht diese Propaganda-Arbeit, die wirklich im Fall von USAID ja doch auch in sehr, sehr vielen Sektoren zum Bereich, also in Richtung Regimewechsel, Regime Change geführt hat, ja. Also Einmischung in innere Angelegenheiten.
Ja, ich denke, damit haben Sie Ihre Position doch recht klar zum Ausdruck gebracht. Ja, Frau Kneißl, und ich möchte mit Ihnen noch auf eine weitere heiße Meldung zu sprechen kommen, die jetzt gerade hier im Laufe unseres Podcasts reingekommen ist. Wir zeichnen hier bekanntermaßen am Freitag, den 7. Februar auf, denn Russlands Präsident, Entschuldigung, jetzt bin ich hier durcheinander gekommen. Machen wir hier kurz den Schnitt bei, warte, achtend, naja, ja, ich hab's gleich, ich schreibe mir hier nur kurz den Timecode auf für die Isabel, die, ja, ich lese es, ich werde es dir vorlesen. Oder so heiß ist es nicht, aber ich finde es schon ganz recht spannend. Ja, Frau Kneißl, es gibt nämlich einen Bericht der britischen Daily Mail, der jetzt Spekulation angeheizt hat, wonach Donald Trump dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einen Friedensplan vorlegen will. Dem Bericht zufolge soll es bereits am 20. April einen Waffenstillstand geben. Die wichtigsten Elemente dieses Vorschlages von Donald Trump sind Anerkennung der russischen Souveränität über die 4 militärisch bereits weitgehend eroberten Oblaste hinaus, das Verbot eines NATO-Beitrittes der Ukraine sowie der Wiederaufbau des Landes durch EU-Steuergelder. Laut dem Bericht der Daily Mail plant Donald Trump die Fortsetzung der amerikanischen Unterstützung für das ukrainische Militär sowie einen Weg für einen Beitritt des Landes zur EU bis 2030. Bisher hatte sich ja Trump bedeckt gehalten, aber übereinstimmenden Spekulationen zufolge könnte jetzt ein Gipfeltreffen zwischen ihm und Wladimir Putin entweder in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder in Saudi-Arabien stattfinden. Ja, Frau Kneißl, wie realistisch halten Sie ein solches Szenario?
Die Details, die Sie jetzt gerade aufgelistet haben, die waren mir in dem Umfang jetzt noch nicht bekannt, aber es wird an sich seit Tagen schon debattiert. Erstens, dass es eben zum Handschlag zwischen den beiden Präsidenten kommen soll. Es wird auch auf russischer Seite, wurde in den letzten Tagen immer wieder sehr knapp, aber doch klar auch den Medien vermittelt, man arbeite an verschiedenen Themen zusammen. Das heißt, die nationalen Sicherheitsberater Russlands und der USA wie auch die Außenministerien sind hier in Arbeit. Ja. Und ich habe ja auch mehrfach darauf hingewiesen, es kann nicht nur der Handschlag sein, es muss sozusagen das wirklich in Knochenarbeit vorbereitet werden. Es ist aber auch von russischer Seite eines klar immer wieder klar dargelegt worden. Und ich glaube, dieser große Stein muss ausgeräumt werden, bevor es zum Treffen der beiden Präsidenten kommt. Nämlich Russland hat überhaupt kein Interesse an einem Einfrieren dieses Konfliktes. Also das, was erforderlich ist und was ja teilweise auch schon ein wenig angesprochen wurde bei den Senatsanhörungen der Regierungsmitglieder Trump, es müssen größere Sicherheitsarrangements in Europa getroffen werden. Und hier ist angesichts der vielen Manöver, die wir im Moment haben im Baltischen Meer, angesichts des Einsatzes von Sabotagetrupps auf russischem Staatsgebiet, die über NATO-Stellen vielleicht auch eben sozusagen in irgendeiner Weise ausgebildet wurden, das alles muss gelöst werden, das alles muss auf die Tagesordnung. Und die von Ihnen genannten Themen sind wichtig und sie müssen aber, ich würde mal sagen, als Beobachterin, es muss darüber hinaus noch das erreicht werden, was von Russland immer wieder erholt wird, ein größeres neues Sicherheitsarrangement. Also so etwas wie ein Helsinki 1975, wo man verschiedene Grundprinzipien damals dargelegt hatte. Und das ist wahrscheinlich erforderlich. Aber die von Ihnen genannten möglichen Orte der Begegnung, Saudi-Arabien oder Vereinigte Arabische Emirate, das ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Hier nur eine kurze Anmerkung am Rande. Wir sehen, dass die einstigen Neutralen, sie sind ja nicht mehr neutral, Österreich, Schweiz, Finnland, die ursprünglich Treffpunkte für russische Gipfelgespräche in den letzten Jahrzehnten waren, die haben ausgedient. Die Welt hat sich in eine andere Richtung gedreht. Und das ist bekannt. Also hier ist sozusagen jetzt kein Mehrwert in dieser Meldung. Es wird auch kolportiert da und dort. Das fände ich wirklich interessant und das will ich jetzt das meines Erachtens wäre es wert, wenn es in diese Richtung auch gehandhabt werden könnte. Vielleicht besser als der 20. April ist übrigens auch der Geburtstag jenes Österreichers, der die Welt zum Brennen brachte. Würde ich eher meinen, es sollte am 9. Mai in Moskau sein. weil da werden 80 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges gefeiert. Und ich finde es persönlich viel interessanter, wenn Donald Trump zu den Feierlichkeiten käme, weil immerhin haben sich US-amerikanische und sowjetische Soldaten auch an der Elbe vor 80 Jahren die Hand gereicht.
Mhm. Halten Sie das tatsächlich für realistisch, dass der US-Präsident nach Moskau reisen würde für den 9., für die Feierlichkeiten rund um den 9. Mai?
Ich traue Donald Trump alles zu, im Guten wie im Schlechten.
Dann werden wir das weiterhin beobachten. Es bleibt auch dort sehr heiß und spannend, wie generell auf der Welt aktuell, Frau Kneißl. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, aufgrund meiner Krankheit kam ich jetzt diese Woche nicht dazu, jede einzelne Schlagzeile zu lesen und war dann doch sehr überrascht, dass jetzt hier im Zuge der Vorbereitung unseres wöchentlichen Podcasts doch wieder derart viele Themen aufgemacht wurden, dass wir uns wahrscheinlich noch bis in die frühen Morgenstunden weiter unterhalten könnten. Sie hatten mich im Vorhinein noch darauf verwiesen, wir müssen über den Kongo sprechen. Das hatten wir letzte Woche noch ausgeblendet, wenn ich es richtig im Kopf habe. Jetzt ist allerdings die Zahl der Toten dort weiterhin gestiegen. Sie liegt aktuell nach UN-Angaben auf knapp 3.000 und es wird erwartet, dass diese Zahlen auch weiterhin steigen. In bestimmten Gebieten des Kongos liegen die Leichen offen auf den Straßen herum. Frau Kneißl, was passiert da gerade im Kongo?
Kongo hat in den 90er Jahren eine Art Weltkrieg erlebt, der am Rest der Welt vorbeiging. Vielleicht, wenn ich da kurz unsere Zuhörer in eine Zeitreise zurückführen darf. Im April 1994 kam es zum Völkermord in Ruanda, Hutus Tutsis. Einige Zehntausende dieser Mörder flohen in den Kongo, haben in besagter Stadt Gora, die jetzt auch zentral ist für diese Kämpfe, Massaker, damals ihre eigenen Milizen eingerichtet. Und die Zahl der Toten 1995, 96 im Kongo gingen in die Millionen. Keiner wusste wirklich, wie viele damals ums Leben gekommen waren. Aber der Kongo war damals ein Schlachtfeld. Und das war die Fortsetzung der Auseinandersetzungen in Ruanda. Es hat aber den Rest der Welt nicht wirklich damals berührt. Keiner tat was. Ich habe damals eine Tagung erlebt vom Internationalen Komitee des Roten Kreuzes, war noch junge Diplomatin, wo man kritisch hinterfragte humanitäre Einsätze. Was bedeutet das, wenn ich es jetzt so verkürzt sagen darf? Wir peppeln die Mörder von morgen auf. Ja. Also das war damals so eine kritische Hinterfragung, die ich bei einer Konferenz des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, an der ich mitwirkte, Mitte, Ende der 90er Jahre. Die Situation, die sich heute stellt, hat eine neue Facette. Es ist, und vielleicht auch nicht ganz so neu, wir hatten schon mal Kriege um die Diamanten. Diesmal geht es vor allem auch um Rohstoffe, Metalle wie Kobalt und Titanium, die für die ach so wichtigen erneuerbaren Energien, E-Autos und so weiter erforderlich sind. Ich erwähne das immer wieder in meinen Vorträgen im Bereich Ausstiegs aus den Fossilen. Die Erdölwirtschaft ist eine höchst transparente und sie war es vor den EU- und Russland-Sanktionen noch viel mehr. Es gibt in der Erdöl- und Erdgasindustrie keine Kinderarbeit. Wir haben aber im Bereich der erneuerbaren Energien, wenn es eben um diese Metalle geht, die für Batterien und so weiter wichtig sind, haben wir es mit ganz, ganz grausamen Arbeitsbedingungen und Kinderarbeit und so weiter zu tun. Und da ist Kongo nur ein Schauplatz. Also diese aktuellen mörderischen Auseinandersetzungen, wo viele Verbrecherbanden, Banditen, teilweise auch sektiererische Gruppen, ja, wir haben das in Uganda und in Tansania mal in vergangenen Jahrzehnten gesehen, eine Rolle spielen und wo auch verschiedene Bohrlizenzen ins Konzessionen, Bohrung, sagt man da, Bergbaulizenzen ins Gespräch kommen. Also das alles spielt hier hinein und dass das Land riskiert, wieder zum Schlachtfeld und zum Massengrab für Millionen zu werden, wie das in den 90er Jahren der Fall war. Das hoffe ich aus ganzem Herzen für die Menschen nicht. Aber es haben vor 30 Jahren alle weggesehen. Und ich weiß nicht, wie viele jetzt auch wirklich einwirken können, aktiv werden. Aber ich möchte hier nur in Erinnerung rufen, der Kampf um die erneuerbaren Energien ist ein Kampf, der sich auch eben in solchen Massakern dann abspielt. Und daher wäre es vielleicht an der Zeit, dass Leute wie Habeck und andere und von der Leyen sich mal ansehen, woher die Rohstoffe für ihre E-Autos kommen.
Mhm. Ja, und da möchte ich einmal unsere Außenministerin Annalena Baerbock zitieren, die von Kobold gesprochen hat, das ja ganz essentiell sei, was, glaube ich, stellvertretend repräsentativ für ihre Intelligenz ist. Aber wollen wir uns nicht weiter mit dieser unsäglichen Dame beschäftigen, Frau Kneißl? Und zum Abschluss unseres Podcastes habe ich Ihnen heute noch ein schönes Zitat mitgebracht, beziehungsweise eine, wie ich finde, doch sehr nette Aussage des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der sich in einem Interview geäußert hat, eben hinsichtlich der Schuld der Deutschen während des Zweiten Weltkrieges. Und er sagte, ich muss hier das Zitat eben nochmal raussuchen, ich habe es jetzt hier aber vor mir liegen. Er sagte in diesem Interview, das war damals. Die heutige deutsche Gesellschaft hat damit nichts mehr zu tun. Ja, es gibt ein historisches Gedächtnis. Man sollte sich daran erinnern, man darf es nicht vergessen. Aber der heutigen Generation der Deutschen die Schuld für das zuzuschieben, was in den 30ern und 40ern passiert ist, halte ich für ungerecht. Er hat dabei auch betont in diesem Interview, dass das seine ganz persönliche Meinung ist. Aber es hat eben doch bei einigen, sag ich mal, kritischen Analysten und in einigen Telegram-Kanälen und dergleichen bei Social Media die Runde gemacht. Frau Kneißl, woher kommt diese Großzügigkeit von Wladimir Putin hinsichtlich unserer deutschen Erinnerungskultur, die ja auch oftmals als ein Schuldkult bezeichnet wird, wie jetzt kürzlich von der Kanzlerkandidatin Alice Weidel in einem Interview mit Maischberger?
Es ist der Spiegel dieses unglaublich großen russischen Herzens, das mich jeden Tag aufs Neue beeindruckt. Weil trotz all dem Elend, den eben deutsche Panzer, deutsche Wehrmachtssoldaten, begleitet von ihren österreichischen Wehrmachtskameraden, an der russischen Zivilbevölkerung anrichteten, und wir wissen, welche Massaker sich an der Ostfront abspielten, dass trotz all dem nie dieser Deutschland-Hass in dem Land bestanden hat. Im Gegenteil, es gibt so etwas wie eine tiefe Liebe zur deutschen Kultur, zur deutschen Sprache, die mich regelmäßig aufs Neue überrascht. Und während man auf deutscher Seite Russland eher und auf österreichischer noch viel mehr Russland gerne immer unter dem Blickwinkel des opportunen Geschäfts gesehen hat, das rasche russische Geld, der großzügige russische Investor, war die Zusammenarbeit mit Staaten wie Deutschland und Österreich von russischer Seite her schon auch kulturell getragen von, wir wollen mit euch zusammenarbeiten. Wir sind Europäer, wir haben ein gemeinsames Erbe und das macht den großen Unterschied aus. Was aber, würde ich mal sagen, in dem Zitat wegfällt oder vielleicht war es nicht der richtige Zeitpunkt, um es in diesem Zitat auch aufzunehmen, ist, wir sehen sehr wohl heute in Deutschland und Österreich ein Wiederaufflammen eines Russenhasses, der weit über die Medien hinausgeht und der nicht sozusagen jetzt nur irgendwelche Redaktionsstuben erreicht oder sogenannte Führungseliten. Das ist nicht nur Pistorius, das ist nicht nur eine österreichische Bundesregierung, die sagt, Putin muss sofort verhaftet werden, wenn er auf unserem Staatsgebiet auftaucht. Das sitzt sehr, sehr tief. Ich hatte in der heutigen Ausgabe von Vedomosti, russische Wirtschaftszeitung, einen Kommentar über diese alten, wirklich alten Wurzeln der Russlandphobie. Und die sind in Deutschland, Österreich und Polen, anderen osteuropäischen Staaten, mitteleuropäischen Staaten geografisch und damit auch historisch geprägt. In einem Land wie Großbritannien ist diese Russlandphobie wahrscheinlich auch durch diese gemeinsame Rivalität Russlands und des britischen Empire im Great Game des 19. Jahrhunderts verankert. Aber auf russischer Seite gibt es einfach nicht diesen tiefen Hass auf alles Deutschsprechende, wie wir es umgekehrt heute in Österreich und Deutschland haben, wo ja auch Slawistikfächer ersetzt oder Unterrichten der Russischstunden ersetzt wurden durch Ukrainischsprachkurse, wo die russische Kultur als solche entsprechend gecancelt, also abgeschafft wurde. Und das alles findet in Russland nicht statt. Ja. Ich kann hier Mozart, Haydn, Richard Wagner, was auch immer, in vielen Opernhäusern von Jekaterinenburg bis St. Petersburg sehen und hören. Und das macht den großen Unterschied aus. Also dieses große, warmherzige, russische, dieser russische Blick auf Deutschland ist ein anderer als eben umgekehrte Richtung von Deutschland auf Russland. Und das macht den großen Unterschied aus. Deswegen ist es vielleicht auch, wenn man im Leben, wie gesagt, nochmals neu starten muss, und das ist nirgendwo einfach, aber es ist hier wahrscheinlich in Russland auf menschlicher Ebene betrachtet für mich leichter.
Mhm. Ja, Frau Kneißl, da kann ich Ihnen nur beipflichten. Unsere treuen Zuhörer des Podcasts werden es wissen. Ich hatte Sie ja im vergangenen Sommer auch noch in St. Petersburg besucht und durfte all das, was Sie hier so schön beschreiben, auch am eigenen Leib erfahren. Und ich war auch sehr erstaunt im Austausch mit Ihren wirklich sehr engagierten jungen Studenten zu erfahren, dass obwohl seit jetzt dem Ausbruch des Krieges mit der Ukraine und der damit einhergehenden Hetze, die Sie auch gerade beschrieben haben, dass bei den jungen Studenten, bei den jungen russischen Studenten immer noch eine große Liebe und ein ganz großes Interesse an der deutschen Kultur und vor allen Dingen auch an der deutschen Geschichte vorherrscht. Das war für mich auch sehr, sehr spannend zu erleben. Frau Kneißl, ja, mit diesen Worten bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für die wie immer sehr interessanten, spannenden Ausführungen Ihrerseits. Ich bin froh, dass ich hier so gut durch den Podcast gekommen bin zum Kontext. Jedes Mal, wenn ich husten musste, hatte ich hier mein Mikrofon ausgestellt, damit das dann eben nicht zu hören ist. Ich wünsche Ihnen jetzt alles Gute, ein schönes Wochenende und ich freue mich dann auf unsere nächste Podcast-Folge, wenn wir uns dann am Samstag sehen, Frau Kness.
Gute Besserung, lieber Flavio. Und Sie haben das bravourös gemeistert, trotz des Hustens. Hier sind immer wieder Kinder hereingetürmt. Die musste ich dann wieder rausjagen mit Gestik. Aber ich freue mich auch auf unseren nächsten Podcast. Den werde ich dann von unterwegs machen, weil ich werde dann wieder nach St. Petersburg reisen, via Riazan und Moskau, mache einige Stopps. Ich hoffe, dass ich jeweils das gute Internet finde, das im Dorf hervorragend ist, in den Großstädten nicht immer so gut. Und dass wir einfach unseren Podcast weitermachen können auf die nächsten 2x22 Jahre.
Ja, ich freue mich drauf, Frau Kneißl, und wünsche auch Ihnen, liebe Zuhörer, alles Gute. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Ich hoffe, Ihnen geht es besser als mir. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Sonntag, Montag oder wann auch immer Sie diesen Podcast hören. Machen Sie es gut und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.